In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunk-Kolleg, hören Sie heute den Essay Schach versus Go, der neue Ost-West-Konflikt. Autor ist der Publizist Parviz Amoghli.
Seit jeher spielt der Mensch. Er kann gar nicht anders. Der tief in ihm verankerte Spieltrieb ist ebenso wie die Selbst- und Arterhaltung ein Grundphänomen seiner Existenz. Im Spiel lernt der Mensch nicht nur sich selbst, seine Persönlichkeit und seine Fähigkeiten kennen, außerdem gleicht er durch das Spielen ein biologisches Manko aus. Er verfügt nämlich nicht, wie andere Säugetiere, über jene sozialen Instinkte, die quasi automatisch dafür sorgen, dass er sich in seine Umwelt einordnet. Stattdessen muss sich der Homo sapiens sein Sozialverhalten aneignen. Und das tut er, indem er spielt. Dabei trainiert er spezifische Verhaltensweisen, die den Aufbau und die Pflege emotional gefestigter Bindungen ermöglichen. Jedoch ist das Spielen nicht nur für die Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen, sondern auch für die Ausbildung einer gemeinschaftlichen Kultur und damit Identität von zentraler Bedeutung. Der niederländische Historiker Johan Huizinga beschreibt bereits 1938 den unauflöslichen Zusammenhang zwischen dem Spiel und der Entstehung menschlicher Kultur. Zitat: Das Gemeinschaftsleben erhält seine Ausstattung mit überbiologischen Formen, die ihm höheren Wert verleihen, in Gestalt von Spielen. Zitat Ende. Das Spiel geht also der Kultur voraus. Je weiter sich in der Folge die Kultur verfestigt, umso mehr tritt das Spiel in den Hintergrund. Aus der Spielfeldbegrenzung werden kulturelle Grenzen und der elementare Absolutheitsanspruch der Spielregeln bildet das Substrat, auf dem die individuelle wie kollektive Identität wächst und gedeiht. Daher ist es auch keine Überraschung, wenn die noch junge naturwissenschaftlich-empirische Forschung über Spiele in verschiedenen Kulturen feststellt, dass jede Gemeinschaft über eigene Spiele verfügt. In ihnen spiegeln sich deren spezifische Normen, Werte, Einstellungen und Glaubenssätze wider. Religiös geprägte Gemeinschaften bevorzugen beispielsweise Spiele, bei denen viel von Glück oder Zufall abhängt. Bei leistungsorientierten Gruppen stehen hingegen eher mentale oder physische Fähigkeiten im Mittelpunkt des Spielgeschehens. Und Strategiespiele, bei denen es um kognitive Entscheidungen geht, erfreuen sich vor allem in strukturell komplexen Gesellschaften großer Beliebtheit. Spiele eignen sich daher nicht allein zum kurzweiligen und pädagogisch wertvollen Zeitvertreib. Stattdessen bieten sie uns außerdem die Möglichkeit, auf vergnügliche Art und Weise die Mentalitäten und Gedankenwelten anderer Kulturen und fremder Gesellschaften kennenzulernen und zu verstehen. Ganz gleich, wann und wo auf der Welt diese existierten oder existieren. Wir brauchen uns lediglich mit ihren Spielen zu beschäftigen. Nehmen wir zum Beispiel das alte Rom, wo sich eine militarisierte Gesellschaft im Zirkus oder bei einem, insbesondere bei Legionären, überaus beliebten Brettspiel namens Soldat-Söldner amüsierte. Dem Damenspiel nicht unähnlich, tragen dabei zwei Spieler mit Hilfe von 30 Figuren eine Schlacht aus. Im Mittelalter artikuliert sich der herrschende Zeitgeist außer in den bekannten Turnierveranstaltungen der Ritter in dem Brettspiel Barbakan, bei dem das Ziel darin bestand, eine Burg zu belagern und zu erobern. Und wieder ein paar Jahrhunderte später sind es außer der UEFA Champions League moderne Klassiker wie Monopoly, Risiko, das Spiel des Lebens oder Trivial Pursuit, die spätere Historiker mit Interesse studieren werden. Sie werden dabei feststellen, dass Kapitalismus, militärische Dominanz, Bürgerlichkeit und Bildung die Stützpfeiler der westlichen Zivilisation an der Wende vom 20. ins 21. Jahrhundert bildeten. Doch es gibt Spiele, in erster Linie Brettspiele, die sind weit mehr als nur zivilisatorische Momentaufnahmen. Sie sind epocheübergreifend und gewähren uns einen tiefen Einblick in die ältesten Denktraditionen einer Kultur. Wenn wir uns nur auf die Spiele konzentrieren, die heute noch nach den ursprünglichen Regeln gespielt werden, dann gehören in diese Kategorie Dame, Mühle, Backgammon, Schach und Go. Im Folgenden werden wir uns ausschließlich mit den beiden zuletzt genannten beschäftigen, Schach und Go. Warum, erschließt sich beim Blick auf die derzeitige weltpolitische Lage. China drängt seit einigen Jahren mit Macht auf die Weltbühne. Inzwischen hat sich das Reich der Mitte als erster Herausforderer des Westens in Stellung gebracht, politisch, wirtschaftlich und militärisch, sodass wir 30 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges am Beginn des nächsten Ost-West-Konfliktes stehen. Nur dass dieser eine andere, gewaltigere Qualität haben wird als sein Vorgänger. Denn diesmal hat es der Westen nicht mit einem Rivalen zu tun, den er im Prinzip gut kennt und mit dem er auf einer gemeinsamen, kulturellen Basis seine Konflikte austragen kann. Mit China geht das nicht. Der Westen und das Reich der Mitte verfügen über keine historisch eingeübten Mechanismen im Umgang miteinander. Stattdessen ist die chinesische Denktradition der westlichen diametral entgegengesetzt. Der nächste Ost-West-Konflikt kann daher auch nicht an einem gemeinsamen Spielbrett ausgetragen werden. Denn die eine Seite spielt Schach, die andere Go. Grund genug also, sich eingehender mit den zentralen Konzentrationsspielen der beiden Kontrahenten zu befassen. Beginnen wir mit dem, was uns vertraut ist, dem Schachspiel. Was seine Ursprünge angeht, verfügen wir über keine gesicherten Informationen hinsichtlich Zeitpunkt und Ort der Entstehung. Stattdessen existieren allerlei Sagen und Mythen. Die bekannteste unter ihnen ist gewiss die Reiskornlegende, die genau genommen zwei Legenden in sich vereint. Sie ist im Indien des dritten nachchristlichen Jahrhunderts angesiedelt und erzählt im ersten Teil die Geschichte des grausamen Tyrannen Shiram, den der weise Brahmane Sisa ibn Dahir zu mehr Milde bewegen will. Allerdings muss Sisa vorsichtig sein. Shiram ist, wie man heute sagt, alles andere als kritikfähig. Also erfindet der Brahmane ein Spiel, in dem der König zwar die wichtigste Figur verkörpert, aber ohne die Unterstützung der anderen Figuren, insbesondere der Bauern, völlig machtlos ist. Damit ist Schach geboren und es ist gleich ein voller Erfolg. Shiram zeigt sich beeindruckt von dem Spiel, versteht die Botschaft und regiert in der Folge weniger tyrannisch. Der zweite, bekanntere Teil der Legende thematisiert die schier unendliche Vielfalt der Optionen, die dem Schach innewohnen. Demnach möchte sich Shiram gegenüber dem Brahmanen erkenntlich zeigen und gewährt diesem einen Wunsch. Ganz egal, was es sei, er würde ihn erfüllen. Woraufhin sich Sisa wünscht, dass man ein Reiskorn auf das erste Feld eines Schachbretts lege und die Anzahl der Körner von Feld zu Feld jeweils verdoppele. Was auf den ersten Blick lächerlich wirkt, ist in Wirklichkeit unerfüllbar. Würden am Ende doch mehr als 18 Trillionen Reiskörner oder 730 Millionen Tonnen Reis fällig werden. Shiram steht vor einem Dilemma. Entweder muss er wortbrüchig werden oder er ist ruiniert. Einer seiner Beamten eröffnet ihm allerdings einen Ausweg. Wissend, dass sein Leben dafür nicht ausreicht, empfiehlt er dem Herrscher Sisa, jedes einzelne Reiskorn zählen zu lassen. Soweit die Legende. Tatsächlich ist das Schachspiel wohl zwischen dem 2. und 7. Jahrhundert irgendwo auf dem indischen Subkontinent entstanden. Als Favorit gilt das 5. Jahrhundert, als große Hunnenverbände Nordindien verheerten und Schach der leidenden Bevölkerung eine Möglichkeit bot, gewaltfrei damit umzugehen. Dafür spricht ebenfalls, dass die Grundaufstellung der Figuren der Organisation der damaligen indischen Heere am Beginn einer Schlacht entspricht. Hinter einer Front Fußsoldaten, den Bauern, befindet sich der König im Zentrum, neben ihm der Wesir, den wir als Dame kennen, rechts und links davon die Elefanten, die inzwischen zu Läufern geworden sind, gefolgt von den Rössern, denen sich ganz außen die Streitwagen auf der Position der Türme anschließen. Einen Hinweis auf die Verwandtschaft von Turm und Streitwagen liefert im Übrigen der Begriff Rochade. Er geht auf die ursprünglich persische Bezeichnung des Streitwagens zurück, Ruch. Apropos Persien. Dorthin gelangt das Spiel bereits wenige Jahre nach seiner Erfindung. Zumindest besagt das eine weitere Legende. Ihr zufolge sind es Abgesandte des Rajas von Hindustan, die dem Großkönig Khosrau I. 531 bis 579 ein Schachspiel als Geschenk und Herausforderung überreichen. Fortan ist der Einfluss, den die persische Kultur auf das Spiel ausübt, kaum zu überschätzen. Davon zeugt nicht zuletzt die Schachterminologie, die vielfach aus dem Persischen hervorgegangen ist. Das beginnt mit dem Namen des Spiels, dessen Ursprung im persischen Wort für König, Schah, zu suchen ist. Und endet beim Mat, das sich von der persischen Vokabel Mat ableitet, die so viel bedeutet wie hilflos, geschlagen, verlassen. Nach Europa gelangt das Schachspiel zwischen dem 9. und 11. Jahrhundert. Mauren sowie nordafrikanische Berberstämme bringen es im Zuge der ersten islamischen Expansion bis nach Italien und auf die Iberische Halbinsel. Was folgt, ist ein Aneignungs- und Perfektionierungsprozess, wie er europäischer nicht sein könnte. Exemplarisch dafür sei zum einen die baldige Aufnahme des Schachspiels in den Septem Probitatis erwähnt, einem Katalog, der die 7 Tüchtigkeiten eines Ritters definiert. Zum anderen die grundlegende Änderung der Schachregeln Ende des 15. Jahrhunderts, mit denen Europa das orientalische Spiel der Könige nach seinen Vorstellungen umgestaltet. Betroffen von den Regeländerungen sind unter anderem die ersten Züge der Bauern, außerdem die Möglichkeiten des Läufers. Vor allem aber gelangte die Dame zu bis dahin ungekannter Macht. Indem sie nun frei in alle Richtungen ziehen konnte, wurde sie von der schwächsten zur stärksten und wichtigsten Figur auf dem Brett. Wer oder was die neuen Fähigkeiten der Dame genau inspirierte, ist nach wie vor unklar. Die einen meinen, es wäre das Leben der Jeanne d'Arc gewesen, andere legen sich auf Isabella von Spanien fest und wieder andere auf den Kult um die Himmelskönigin Maria oder den um die höfische Liebe. Was immer auch die Gründe gewesen sein mögen, spätestens ab diesem Zeitpunkt ist Schach ein europäisches Spiel. Und zwar eines, das genauso wie die phönizische Buchstabenschrift und das arabische Zahlensystem inklusive der indischen Null einen vollwertigen Ausdruck genuin europäischer Kultur darstellt. Durch logisch unwiderlegbare Gedankenketten, einen taktischen Sieg über den Gegner zu erringen, in einem Spiel, das zumindest scheinbar den Krieg abbildet. Ein treffenderes Spiel für Europa und später den gesamten Westen mit all seinen Stärken und Schwächen hätte nicht erfunden werden können. Wie groß die Bedeutung des Spiels für den schachspielenden Kulturraum ist, mögen 3 Beispiele aus dem Kalten Krieg verdeutlichen, als das Schachbrett regelmäßig zum Ersatzschlachtfeld der Supermächte avanciert. Da ist zuallererst die bis heute unvergessene Weltmeisterschaft zwischen dem Russen Boris Baski und dem US-Amerikaner Robert Bobby Fischer vom Juli bis August 1972 zu nennen. Sie wurde zum Kampf der Systeme stilisiert, in dem ein für allemal geklärt werden sollte, wer den intelligenteren Menschen hervorbringt. Sowjetkommunismus oder Kapitalismus. Oder nehmen wir den Fall des russisch-schweizerischen Großmeisters Viktor Korchnoi, der sich 1976 bei einem Turnier in den Niederlanden in den Westen absetzt. 2 Jahre später trifft er, begleitet von großem Medieninteresse, auf den sowjetischen Weltmeister Anatoli Karpow, den Korchnoi persönlich mitverantwortlich macht für die Verhältnisse in der Sowjetunion. Und dann sind da noch, als drittes Beispiel, die insgesamt 4 Weltmeisterschaftsturniere zwischen Garry Kasparow und wiederum Anatoli Karpow. Ausgetragen von 1984-85 bis 1990 wurden ihre Partien zum Symbol des Konfliktes zwischen Gorbatschows Glasnost und dem alten Sowjetsystem. Inzwischen sind die Weltmeisterschaften so weit entpolitisiert, dass sich zwar jeder Staat gerne mit einem Weltmeister aus dem eigenen Volke schmückt, aber sie sind kein Wettstreit der Ideologien mehr. Nichts zeigt das besser als der ehemalige Schachweltmeister Magnus Carlsson, der anders als Bobby Fischer, Viktor Korchnoi oder Anatoli Karpow nicht durch einen politischen Standpunkt von sich reden macht, sondern wegen Vorwürfen an seinen Gegner, dieser betreibe Doping mittels Analkugeln. Wobei auch diese Entwicklung nur demonstriert, wie eng das ursprünglich orientalische Brettspiel mittlerweile mit der christlich-liberalen Kultur des Westens verwoben ist. Dass es noch enger geht, zeigt uns der Blick in den fernen Osten. Dort figuriert Go als zentrales Denk- und Konzentrationsspiel des sinisch-konfuzianischen Kulturraums. Im Westen ist es kaum bekannt. Und wenn doch, steht es im Ruf, ein höchst komplizierter und einigermaßen zwielichtiger Spiele-Exot zu sein. Warum sonst sollte Go, sofern es überhaupt einmal in westlich-popkulturellen Zusammenhängen auftaucht, zumeist dem sinistren Schurken zugeordnet sein? Der chinesische Name des Go-Spiels lautet Weiqi, der koreanische Baduk. Der eine wie der andere bedeutet so viel wie Umzingelungsspiel, womit im Prinzip alles gesagt ist. Ziel des Spiels ist es, mehr Gebiet zu umzingeln, sprich zu erobern, als der Gegner. Die erste Partie nach den bis heute gültigen Regeln soll angeblich vor rund 4000 Jahren zu Zeiten des legendären 119-jährigen Kaisers Yao, dem 4. von 5 Urkaisern, stattgefunden haben. Ob dieses Datum historisch haltbar ist, mag dahingestellt sein. Fest steht allerdings, dass die Go-Tradition um ein Vielfaches älter ist als die des Schachs. Das heißt, Go begleitete und beeinflusste die sinisch-konfuzianische Kultur ab einem sehr frühen Zeitpunkt, wenn nicht gar von Beginn an. Sung Tzu wie Konfuzius kannten und spielten Go. Von Konfuzius ist sogar überliefert, dass er Go allen anderen Spielen vorzog. Wenn wir das auf Europa und Schach übertragen, hieße das, als Aristoteles und Jesus die Grundlagen der abendländischen Kultur legten, hätten sie dabei Schach spielen müssen. Wie unauflöslich Go mit den Grundlagen der chinesischen Kultur verflochten ist, beweisen bereits die Spielfarben Schwarz und Weiß. Während sie beim Schach lediglich der Unterscheidung der Gegner dienen, steht im Go das wohl bekannteste und am meisten missverstandene Prinzip fernöstlicher Philosophie dahinter, das taoistische Yin und Yang. Laut dem Internetlexikon Wikipedia stehen Yin und Yang für, Zitat, polar einander entgegengesetzte und dennoch aufeinander bezogene Kräfte oder Prinzipien, Zitat Ende. Nicht anders verhält es sich beim Go. Hier ist dieses dualistische Prinzip Spiel geworden. Ein anderes zentrales Konzept der chinesischen Philosophie, das im Go Anwendung findet, ist die Metapher von der Lehre. Nach dem Philosophieprofessor William S. Cobb, der sich intensiv mit der Gedanken- und Ideenwelt des Go beschäftigt hat, bedeutet Lehre im buddhistischen Sinne die, Zitat, Abwesenheit einer bestimmten Daseinsweise. Die Behauptung ist die, dass Dinge nicht auf beständige, unabhängige, autonome und unveränderliche Weise existieren. Für Buddhisten ist alles vorübergehend, hängt von anderen Dingen ab und verändert sich. Zitat Ende. Was das fürs Go-Spiel heißt, zeigt sich am Bedeutungs-, man könnte gar sagen am Gestaltwandel, den jeder einzelne Stein im Verlauf einer Partie mehrfach durchläuft. Zwar sind zu Beginn und solange ein Stein nicht abgelegt ist, alle Steine gleich und frei überall hingesetzt zu werden. Jedoch endet Gleichheit und Freiheit in dem Moment, in dem ein Stein aufs Brett gelangt. Dort wird ihm, je nach Entwicklung der Gesamtlage, eine immer neue Bedeutung und Aufgabe zuteil. Es gibt wertvollere Steine, sichere und solche, die als Opfer dienen oder scheinbar hoffnungslos verloren sind. Allerdings können sich solche Einschätzungen innerhalb weniger Züge von Grund auf ändern. Bereits abgeschriebene Steine können sich von jetzt auf gleich in Brückenköpfe für eine Invasion oder in ein trojanisches Pferd verwandeln. Oder eine Steingruppe, die bis gerade eben noch als stark und sicher galt, wird ihrem Schicksal überlassen, weil sie nur für 5 Punkte gut ist, während ein anderer Zug mittelfristig 10 Punkte einbringt. Wichtig ist nur, was der schwarzen oder weißen Gesamtstrategie dient. Ein drittes und letztes Beispiel für die tiefe Verankerung des Go-Spiels in der chinesischen Mentalität stellt die nachgeordnete Bedeutung des Sieges dar. Das zeigt sich bereits in den Vorgabesteinen am Anfang einer Partie. Dabei gewährt ein stärkerer Spieler dem Schwächeren bei der Eröffnung einen Vorsprung von bis zu 9 Steinen. Dies geschieht im Sinne eines für beide Seiten schönen und gewinnbringenden Spiels, bei dem sich die Kontrahenten ungeachtet ihrer Leistungsstufe auf Augenhöhe begegnen können. Go-Spieler sitzen sich nach diesem Verständnis nicht als Gegner gegenüber, sondern agieren als Partner. Dahinter steht die Dialektik des Go. Ihr nach ist es zwar gut zu gewinnen, allerdings besitzt ein Sieg auch Schattenseiten. Schließlich lernt man durch Niederlagen, während eine gewonnene Partie zu Häme und Arroganz verleiten kann. Fernöstlicher Logik nach bedeutet dies, wenn es nicht uneingeschränkt gut ist, zu gewinnen, so ist es möglicherweise nicht das, worum es beim Go geht. Doch worum geht es dann? Um das Spielen an sich, um die Eleganz der Züge und die Schönheit des niemals gleichen Mosaiks in Schwarz und Weiß, das sich zwischen den beiden Spielern auffaltet. Letzteres zu erkennen bedarf ein wenig Übung, aber hat sich einmal ein Gespür für Augen, Tigermäuler, Kranichnester, Diamanten oder Vitalpunkte entwickelt und sei es noch so rudimentär, eröffnet sich dem Betrachter eine ganz spezielle Ästhetik. Gleichwohl bedeuten all die partnerschaftlichen und harmonischen Aspekte des Go-Spiels nicht, dass es auf dem Brett auch so zugeht. Das Gegenteil ist der Fall. Im Verlauf einer Partie wird unablässig angegriffen und verteidigt. Es wird in einem Fort geschnitten, umzingelt und gefangen genommen. Invasionen werden gestartet, Stellungen ausgebaut, Truppen herangebracht, Ablenkungsmanöver durchgeführt und Kämpfe auf Leben und Tod ausgefochten. Für den Außenstehenden lässt sich die Dynamik einer Go-Partie nicht immer gleich erkennen. erscheint sich eher um ein statisches Spiel zu handeln. Ist ein Stein einmal gesetzt, verbleibt er bis zum Schluss an seinem Ort. Es sei denn, er wird umzingelt, sodass ihm kein Ausweg bleibt. Dann ist der Stein tot bzw. gefangen und wird vom Brett genommen. Ansonsten aber ist er unverrückbar. Ungeachtet dessen vermag er trotzdem zu laufen, zu springen, zu schleichen und zu fliehen. Wie das sein kann, erschließt sich auch dem unkundigen Beobachter im weiteren Verlauf einer Partie. Durch Anlegen werden aus einzelnen Steinen Ketten und Mauern. Und plötzlich beginnen sich die anfangs scheinbar willkürlich, wenn nicht gar chaotisch gesetzten Spielsteine wie in einem Puzzle zu fügen. So langsam ergibt alles einen Sinn. Nach und nach bilden sich wie von Geisterhand Formen und Gebilde, entstehen Gebietsanlagen und Territorien, nimmt die Aufteilung des Brettes Gestalt an. Das Regelwerk, das dem Ganzen zugrunde liegt, ist denkbar einfach. Es umfasst 3,5 eher unspezifische Regeln. Sie betreffen das Setzen der Steine, abwechselnd und überall hin, das Fangen durch Einschließung und den Selbstmord, verboten. Hinzu kommt eine Sonderbestimmung, die zwar regelmäßig Anwendung findet, aber nur eine bestimmte Steinekonstellation, das sogenannte Ko, angeht. Das war's. Mehr Beschränkungen gibt es nicht. Dennoch, oder gerade deshalb, kann das Spiel den nächsten Superlativ für sich beanspruchen, nämlich den höchster Komplexität. Die Anzahl der Zug- und Kombinationsmöglichkeiten beim Go übersteigt die beim Schach um ein Mehrfaches. 10 hoch 761 gegen 10 hoch 120. Das ist auch der Grund, warum zwischen dem Sieg von Deep Blue über den damaligen Schachweltmeister Garry Kasparow 1997 und dem von AlphaGo über den zu seiner Zeit besten Go-Spieler der Welt, den Südkoreaner Lee Sedol 2016, beinahe 2 Jahrzehnte ins Land gingen. Kommen wir zum Spiel selbst. Genauso wie Schach bedient sich Go der ordnungsstiftenden Kraft des rechten Winkels. Soll heißen, das Spielfeld ist quadratisch und besteht aus Quadraten. Nur sind es nicht 8x8, sondern 9x9, 13x13 oder 19x19, je nachdem, für welches Brett man sich entscheidet. Wir wollen für unsere weiteren Betrachtungen die klassische Variante, also das 19x19-Brett, wählen. Anders als beim Schach spielen die Felder beim Go keine Rolle. Sie sind bedeutungslos. Worauf es ankommt, das sind die Kreuzungspunkte der Linien. Sie werden Freiheiten genannt und dienen als Ablageorte der linsenförmigen Spielsteine. Das ist selbstredend kein Zufall. Vielmehr entspricht das Gitternetz des Go-Bretts der altchinesischen Vorstellung von der Erde als Quadrat, über dem sich der Himmel als runde Scheibe wölbt. Die Schnittpunkte dienten ursprünglich als Koordinaten, mit deren Hilfe der Lauf der Sterne und andere astronomische Ereignisse abgebildet und vorausgesagt werden können. Das Go-Brett ist also das Abbild einer altchinesischen Himmelskarte. Eine weitere kosmologische Verbindung ergibt sich aus der Summe der Schnittpunkte auf dem 19x19-Brett, 361. Zieht man den Kreuzungspunkt in der Mitte des Brettes ab, er ist der einzige ohne Gegenüber und gilt daher als Mittelpunkt des Himmels, um den das Universum kreist, bleiben noch 360 Schnittpunkte übrig. 360 ist auch die Zahl der Tage eines Jahres, schreibt dazu ein Autor namens Zhang Ni im 11. Jahrhundert. Und weiter, das Brett hat genauso 4 Ecken, wie ein Jahr 4 Jahreszeiten hat. In jeder Ecke finden sich 90 Schnittpunkte, wie jede Jahreszeit aus 90 Tagen besteht. Doch zurück zum eigentlichen Spiel. Wir beginnen mit der Eröffnung. Beim Go liegt das Brett zu Beginn vollkommen leer und unberührt vor den Spielern. Man könnte auch sagen, unter ihnen dehnt sich ein leerer Himmel aus, bereit, eine neue Welt zu empfangen. Das verleiht dem Setzen des ersten Spielsteins die Bedeutung eines Schöpfungsaktes. Aus ihm entwickelt sich alles Folgende als quasi göttliches Ringen zweier Spieler um die Aufteilung ihrer selbst geschaffenen Welt. Die ersten 4 Steine, jeweils 2 schwarze und weiße, werden normalerweise in den 4 Brettecken platziert. Dies deshalb, weil es hier am wenigsten Aufwand erfordert, Gebiet zu erobern. In der Folge breitet sich das Geschehen von den Ecken entlang der Ränder und schließlich in Richtung Brettmitte aus. Von da an, mit dem Beginn des Mittelspiels, setzen beide Spieler alles daran, die zuvor lose gesetzten Steine miteinander zu verbinden, um so Einflusszonen und Gebietsanlagen zu errichten. Gleichzeitig werden Invasionen auf dem Terrain des Gegners gestartet, mit dem Ziel, dessen Gebietsanlagen zu verkleinern, zu zerstören und zu übernehmen. In der letzten Phase einer Partie, dem Endspiel, werden schließlich die eigenen Gebiete gesichert, sowie die gegnerischen Territorien so gut es geht in ihrer Ausdehnung weiter reduziert. Das Ende ist erreicht, wenn zwischen den Spielern Konsens darüber herrscht, dass keine der beiden Seiten noch einen sinnvollen Zug machen kann und sie deshalb nacheinander passen. Wie anders verhält es sich beim Spiel der Könige? Statt mit einem Schöpfungsakt auf einem leeren Feld sind beim Schach zu keinem Zeitpunkt mehr Steine auf dem Brett versammelt als zu Beginn einer Partie. Aufgestellt in zwei standardisierten Schlachtreihen treten sie zur vollständigen Eroberung des Schlachtfeldes an. Dabei erleiden sie Verluste, sodass sich das Brett nicht füllt, sondern sich im Gegenteil mit zunehmender Dauer leert. Ziel des Spiels ist der jeweilige gegnerische König. Ihn gilt es matt zu setzen, sprich in eine so ausweglose Situation zu bringen, dass nur die Ritterlichkeit des Siegers ihn vor der Vernichtung bewahrt. An dieser Stelle wollen wir kurz innehalten und feststellen. Beim Go geht es darum, so viel Gebiet wie möglich, das heißt unbesetzte Freiheiten, durch Einkreisung in Besitz zu nehmen. Wer mehr davon sein eigen nennen kann, hat gewonnen. Sieg oder Niederlage ist das Ergebnis einer Punktezählung, wobei der Verlierer weder stirbt, noch werden ihm die Gebiete, die er erobert hat, aberkannt. Beim Schach hingegen ist die Vernichtung des Feindes das Ziel. Das ganze Brett will erobert werden. Eine andere Stabilität als die der Alleinherrschaft kennt das Schachspiel nicht. Was dieser Unterschied für den neuen Ost-West-Konflikt zu bedeuten hat, darauf werden wir später noch ausführlich eingehen. Zuvor wollen wir uns noch einmal den Steinen der beiden Spiele zuwenden. Sie geben bereits Aufschluss darüber, welcher Konflikt in den kommenden Jahren und Jahrzehnten im Zentrum der Auseinandersetzung zwischen dem Westen und China stehen wird. Beim Go sind alle Steine gleich. Sieht man von den Farben Schwarz und Weiß ab, gibt es keine Unterschiede, keine Hierarchien, Dienstgrade oder Rangstufen. Das betrifft sowohl ihre äußere Form wie auch ihre innere Wertigkeit. Lediglich ihre Position auf dem Brett gibt Aufschluss über ihre jeweilige Bedeutung. Ansonsten herrscht vollendete Egalität. Beim Schach hingegen weisen die Figuren spezifische Unterschiede auf. Sie sind in ihrer Funktion klar und deutlich zu identifizieren. Sie verfügen zudem über spezifische Stärken sowie Schwächen und besitzen einen Wert, ganz gleich zu welchem Zeitpunkt sie wo auf dem Brett stehen. Schachfiguren eignet somit eine Substanz, unabhängig von jeder realen oder potenziellen Stellung. Im Go hingegen ist jeder Stein ausschließlich Ausdruck der Menge seiner potenziellen und realen Relationen zu anderen Steinen. Es fällt nicht schwer, hierin typische Charakteristika des jeweiligen Kulturraumes zu erkennen. Auf der einen Seite haben wir die Gesellschaften des Westens, die sich aus selbstbestimmten Individuen zusammensetzen. Auf der anderen die Massengesellschaften des fernen Ostens. Der Individualismus sieht sich daher erneut von einem Kollektivismus herausgefordert. Nur ist letzterer diesmal nicht, wie der Kommunismus, Fleisch vom Fleische des modernen Europas. Der Kollektivismus der sinisch-konfuzianischen Kultur ist stattdessen Jahrtausende alt und anderer Natur. Damit sind wir an jenem Punkt angekommen, der nicht allein den fundamentalsten Unterschied zwischen Go und Schach markiert, sondern darüber hinaus eine Erklärung liefert, warum der neue Ost-West-Konflikt um einiges komplizierter und damit gefährlicher ist als der alte. Um das zu verstehen, wollen wir abermals die unterschiedlichen Zielsetzungen der Spiele betrachten. Beim Go bildet, wie wir gehört haben, der Konsens beider Spieler das Ende einer Partie, also eine Art von Kooperation. Beim Schach dagegen ist die Niederlage total. Matt kann nicht diskutiert werden. Dies vor Augen liegt der Schluss nahe, dass Go den Konflikt als Vorstufe zum siegerseitig dominierten Kompromiss und Konsens betrachtet, während das Wesen des Schachspiels gerade darin besteht, Konflikte so zu lösen, dass der Ausgang nicht mehr diskutiert werden muss. Wir können auch sagen, Go stellt einen eskalierenden Konflikt, einen Krieg, wenn nicht gar eine Abfolge von Kriegen nach, Schach eine einzelne Schlacht. Oder noch anders formuliert. Auf der einen Seite steht die Strategie im Zentrum des Handelns, auf der anderen die Taktik. Worin besteht der Unterschied? Vereinfacht ausgedrückt, der Stratege fragt sich, wer sind wir und was wollen wir langfristig erreichen? Der Taktiker hingegen bedenkt die Mittel, die zur Erreichung der strategischen Ziele notwendig sind. Auf Schach und Go übertragen bedeutet das, Dame gegen Springer stellt ein taktisches Problem auf dem Schachbrett dar. Man kann es als das Aufeinandertreffen zweier verschiedener Waffengattungen betrachten. Vergleichbares existiert im Go nicht, da aus der Perspektive der großen Strategie die Differenz zwischen einzelnen Heeren bzw. Heeresteilen gar nicht zum Tragen kommt. Erst recht nicht in einer einzelnen Schlacht. Schließlich ist es damit beim Go nicht getan. Hier zählt nur das langfristig zu erreichende Ziel und nicht die Momentaufnahme eines isolierten Ereignisses. So wie es für den Historiker, der über die napoleonischen Kriege arbeitet, nur eine Nebensache ist, dass die französische Reiterei während der Schlacht bei Waterloo vor den Karrees der englischen Infanterie verblutete. Für Napoleon hingegen bedeutete es alles. Daraus folgt, dass es letztendlich gleichgültig ist, ob die Go-Linsen Soldaten, Heere, Festungen oder Industriekomplexe abbilden. Einen weiteren Anhaltspunkt für die fundamentale Differenz zwischen dem taktischen Denken beim Schach und dem strategischen beim Go liefern die beiden Spielbretter. Genauer gesagt, deren Geografie. Das mag erst einmal merkwürdig klingen, schließlich weist weder das Schach noch das Go-Brett so etwas wie ein Profil auf. Jedoch existieren auf dem Schachbrett Felder, die zwar nicht speziell markiert sind, die aber dennoch von größerer Bedeutung sind als andere. Gemeint sind die vier Felder in der Mitte sowie die vor den beiden Königen. Der Spieler, der sie kontrolliert, kontrolliert die Partie. Sie bilden damit so etwas wie Flussübergänge, Anhöhen oder sonstige Geländemarken, deren Besitz den Ausgang einer Schlacht entscheiden kann. Sie verleihen dem Schachbrett damit eine unabänderliche Geografie, mit der beide Spieler umzugehen haben, so wie ein Feldherr mit der Topographie eines Schlachtfeldes. Beim Go gibt es ebenfalls Punkte, die wichtiger und bedeutender sind als andere. Man nennt sie Vitalpunkte. Einen solchen zu besetzen, kann eine Steingruppe zum Leben erwecken oder aber deren Tod bedeuten, je nachdem, wer zuerst setzt, Freund oder Feind. Anders als beim Schach haben diese Vitalpunkte aber keinen von vornherein festen Platz auf dem Brett. Wo sie entstehen, ist nicht vorherzusagen. Das entscheidet der Spielverlauf. Außerdem sind sie in der Regel nur temporär von größerer Bedeutung, da sich, wie bereits erwähnt, die Wertigkeit eines Steins mit jedem Zug ändern kann. Das heißt, wenn die wichtigen Felder beim Schach eine fixe Topographie definieren, mit denen der Taktiker rechnen kann, dann muss der Stratege beim Go mit einer sich ständig verändernden Himmelskarte zurechtkommen. Das erfordert eine andere Art zu denken. Mit rein militärischem Sachverstand kommt man da nicht weiter. Stattdessen braucht es die Qualitäten eines Geschäftsmannes, der ja ebenfalls mit ständig wechselnden Verhältnissen konfrontiert ist. Von dieser Warte aus betrachtet, erscheint die Aufteilung des Spielbrettels als eine des Marktes. Und bei den Auseinandersetzungen auf dem Brett handelt es sich in letzter Konsequenz um Geschäfte. So gesehen passen die Tugenden, die einen erfolgreichen Go-Spieler ausmachen, Geduld, Großzügigkeit, Furchtlosigkeit, auch besser zu einem Geschäftsmann als zu einem Feldherrn. Damit sind wir am aktuellen Zeitgeschehen angelangt. Der theoretische Vergleich zwischen Schach und Go findet seine reale Entsprechung auf der Ebene globaler Machtpolitik. Hüben der schachspielende, taktisch geschulte Westen, drüben das Go-sozialisierte, strategisch denkende Reich der Mitte. Und so sieht dann auch die jeweilige Politik aus. Die Geschichte der westlichen Gesellschaften ist seit dem Ende des Kalten Krieges von einer Vielzahl von Interventionen geprägt. Vom Irak über Serbien, Afghanistan und Libyen bis hin nach Mali. Das Muster ist stets dasselbe. Es bricht irgendwo im Nahen Osten, in Afrika oder Osteuropa ein, zunächst lokaler Konflikt aus. Dabei ist es unerheblich, ob dieser inner- oder zwischenstaatlich gelagert ist. Sobald seine tatsächlichen oder vermeintlichen Interessen betroffen sind, wird der Westen aktiv. Das kann die Beeinflussung von Wahlen, eine Sanktionsliste oder die Entsendung von Waffen und/oder Soldaten bedeuten. Es ist dies der Einsatz taktischer Mittel mit dem Ziel, den Konflikt derart aufzulösen, dass das Ergebnis nicht mehr diskutiert werden muss. Dass die meisten Interventionen dieses Ziel nicht erreichen, sondern vielmehr regelmäßig lokale Krisenherde in regionale Flächenbrände verwandeln, das steht auf einem anderen Blatt. Es betrifft die Ausführung und nicht den taktischen Gedanken an sich. Schauen wir nun nach China. Während der Westen Soldaten in die Welt entsendet, um irgendwo Stützpunkte zu errichten, schickt das Reich der Mitte Manager. Diese errichten ebenfalls weltweit Stützpunkte. Nur eben keine Militärbasen, sondern Industrieparks, Häfen oder Flughäfen. Das Projekt oder besser der Plan dahinter hört auf den Namen Neue Seidenstraße. Anders als die Bezeichnung vermuten lässt, handelt es sich hierbei um keine einzelne Straße oder Zugverbindung zwischen dem fernen Osten und Westeuropa. Tatsächlich haben wir es mit einem geografischen Raum zu tun, einem Handelsnetzwerk zwischen Asien, Afrika und Europa. Es umfasst nicht nur Landverbindungen, sondern darüber hinaus Wasser- und Seewege. Seit dem Projektstart 2013 baut oder kauft China überall in den von der Seidenstraße betroffenen Ländern strategische Infrastruktur. Zugstrecken, Straßen, Häfen, Flughäfen, Pipelines und Kraftwerke. Denken wir nur zurück an den Mai 2023, als bekannt wurde, dass China einen Teil des Hamburger Hafens kaufen wollte. Die Wogen gingen hoch, von einer Gefahr für Deutschland war die Rede, woraufhin die Bundesregierung den Kauf vorerst stornierte. Nachdem sich die Situation wieder beruhigt hatte, das Thema also aus den Schlagzeilen verschwunden war, bekam China schließlich doch noch, was es wollte. Der Hamburger Hafen wird zukünftig, genauso wie der Jade-Weser-Port, eine wichtige Rolle in der neuen Seidenstraße übernehmen. Die chinesische Führung nimmt viel Geld in die Hand, um das Projekt voranzutreiben. Kein Wunder, ist es doch eines der zentralen Projekte der chinesischen Außenpolitik. Die neue Seidenstraße ist das Instrument, mit dem Peking seinen globalen Einfluss vergrößern und die internationale Ordnung stärker auf China und seine Interessen ausrichten will. Laut chinesischer Regierung haben derzeit rund 140 Staaten ein Memorandum of Understanding unterzeichnet. Als erstes G7-Land ist Italien im März 2019 auf den Zug aufgesprungen. Offiziell verweigert sich Deutschland dem Projekt noch. Doch dem braucht man nicht viel Bedeutung beizumessen. Längst schon ist die Bundesrepublik Teil der neuen Seidenstraße. Nicht nur über den Hamburger Hafen, sondern auch durch den Flughafen Frankfurt-Hahn, der ebenfalls in chinesischen Händen ist. Und den Duisburger Hafen, an dem China bis 2022 große Anteile hielt. Auch wenn es heute nicht mehr so ist, endet dort nach wie vor ein 12.000 Kilometer langer Schienenstrang der neuen Seidenstraße. Vergleicht man das chinesische Vorgehen mit dem des Westens, nimmt sich dieses geradezu bieder aus, jedenfalls in der Außendarstellung. Da gibt es keine Videos von startenden Marschflugkörpern, keine grün getünchten Bilder von nächtlichen Explosionen und kein Mission Accomplished. Stattdessen werden Verträge unterzeichnet, Gruppenfotos geschossen, Banderolen durchschnitten und vielleicht noch ein Closing-Dinner veranstaltet. Doch wir sollten uns nicht täuschen lassen. Hinter der biederen Fassade verbirgt sich eine höchst machtbewusste, aggressive Expansionsstrategie. Was die chinesische Führung mit dem Projekt Neue Seidenstraße betreibt, ist politisches Go in Reinkultur. Es ist ganz so, als sehe Peking in den Gitternetzlinien der Längen und Breiten gerade ein globales Go-Brett, das bespielt werden muss. Und das beginnt damit, dass, wie wir gehört haben, zunächst einmal überall auf dem Brett Spielsteine platziert werden. Im weiteren Verlauf versuchen beide Spieler daraus Einflusszonen, Gebietsanlagen und schließlich Territorien zu entwickeln. Und genau in diesem Stadium befinden wir uns. China hat die Eröffnung hinter sich gelassen und ist zum Mittelspiel übergegangen. Die Steine sind gesetzt, nun sollen sie mit Hilfe der neuen Seidenstraße verbunden werden. So weitet das Reich der Mitte seine Einflussgebiete sukzessive immer mehr aus. Nicht nur in Asien und Afrika, sondern auch in den Kernlanden seines Rivalen, dem Westen. Vor diesem Hintergrund erweist sich der alte westliche Glaube, in China einen Wandel durch Handel herbeiführen und das Reich der Mitte für europäische Werte öffnen zu können, als Irrglaube. Die Differenz zwischen dem westlich-individualistischen und dem fernöstlich-kollektivistischen System ist keine zufällige. Hier handelt es sich um zwei gleichberechtigte, jedoch einander diametral entgegengesetzte Wertesysteme. Die Vorstellung, durch Handel und Profitmaximierung das moralisch-pragmatische Orientierungssystem des Ostens zu verändern, ist eine taktische Idee, eben die Idee einer Schachspielergesellschaft. Im chinesischen Kontext ergibt diese Überlegung schlicht keinen Sinn. Der an Go geschulte Verstand begreift die Möglichkeit von Handel mit dem Westen lediglich als Zug im Spiel, auf den er sich nur dann einlassen wird, wenn er darin einen strategischen Vorteil für sich erkennt. Wem dies zu abstrakt ist, der blicke nach Osteuropa. Genauer gesagt in die Ukraine, wo gerade die verschiedenartigen Denkweisen in einem, man könnte fast sagen, ersten Stellvertreterkrieg des neuen Ost-West-Konfliktes aufeinanderprallen. Begonnen hat der Ukraine-Krieg als Schachpartie, was nicht weiter verwundert, schließlich ist es ein europäischer Krieg. Entsprechend weist das Vorgehen beider Seiten, hier NATO, EU und die Ukraine, da Russland, alle Züge einer Schachpartie auf. Allerdings gibt es noch einen weiteren Mitspieler, nämlich das Reich der Mitte, das erstmals als Weltmacht mit eigenen Zielen und Interessen auftritt. Um diese zu erreichen, betreibt Peking eine Politik, die den Gesetzen des Go folgt und auf die der Westen derzeit keine Antwort zu haben scheint. Doch der Reihe nach. Wladimir Putin eröffnet das Spiel im Frühjahr 2021, als er den bereits 7 Jahre dauernden Kleinkrieg in der Ostukraine eskaliert und erstmals größere Truppenverbände an die russisch-ukrainische Grenze entsendet. Es ist ein Test, wie der Westen reagiert. Dieser pariert die Provokation umgehend mit Beistandsversprechen für die Ukraine, woraufhin sich die russische Armee wieder ins Landesinnere zurückzieht. Der nächste Zug lässt nicht lange auf sich warten. Im Spätsommer 2021, nur wenige Tage nach dem desaströsen Abzug der westlichen Truppen aus Afghanistan, erfolgt der nächste Stresstest. Diesmal an der polnisch-weißrussischen Grenze. Scharenweise lässt Moskau junge Männer aus dem Nahen und Mittleren Osten dorthin bringen. Deren Versuche, die Grenzanlagen gewaltsam zu überwinden, bleiben dank der polnischen Grenzschützer aber ohne Erfolg. Nach wenigen Wochen ist der Spuk vorbei und die Jungmänner aus dem Orient verschwinden so plötzlich, wie sie aufgetaucht sind. Der dritte Eröffnungszug Putins ist schließlich dessen Forderung nach einem Mitspracherecht bei der Aufnahme neuer NATO-Mitglieder Ende 2021. Natürlich war das eine Anmaßung, auf die NATO niemals eingehen konnte. Es hätte das Ende des Nordatlantikpakts bedeutet. Das wusste selbstverständlich auch Putin. Deshalb wird er kaum mit einem Nachgeben des Westens gerechnet haben. Allerdings ist von dem russischen Präsidenten bekannt, dass er Politik wie ein Schachspiel betreibt. So gesehen hat er trotzdem einen Erfolg eingefahren. Schließlich ist er weiterhin im Besitz der Initiative geblieben. Und jeder Schachspieler weiß, wie wichtig es ist, das Heft des Handelns in der Hand zu behalten, seinen Kontrahenten vor sich herzutreiben und ihn in Situationen zu zwingen, in denen er nur mehr reagieren kann. Der letzte dieser Vorhandzüge erfolgte am 24. Februar 2022 mit dem Angriff auf die Ukraine. Der Versuch, Kiew im Handstreich zu nehmen, setzte Selenskyj sozusagen in Schach. Bekanntlich nicht für lange. Der russische Angriff brach zusammen und die ukrainische Staatsführung war aus ihrer misslichen Lage befreit. Im Sommer desselben Jahres ging schließlich mit der ersten blau-gelben Offensive die Initiative an die Ukraine und den mit ihr verbündeten Westen über. Seither befindet sich die Auseinandersetzung im Mittelspiel. Das Geschehen wogt hin und her. Was die Ziele auf beiden Seiten der Front angeht, so haben wir es einmal mehr mit einer Entscheidung zu tun, die nicht mehr diskutiert werden muss. Siegt Russland, verschwindet die Ukraine von der Landkarte. Bei einem ukrainisch-westlichen Triumph ginge Russland seiner Stellung als Großmacht für lange Zeit verlustig. Damit sind wir bei China und dessen Politik in diesem Krieg angelangt. Um diese besser zu verstehen und einzuordnen, hilft ein Blick aufs Go-Brett. Dabei wird deutlich, dass der Ukraine-Krieg aus chinesischer Sicht nur einen Konflikt unter mehreren darstellt, die alle im Sinne der Gesamtstrategie gelöst werden müssen. Das strategische Ziel ist dabei allerdings nicht, wie vielfach angenommen, die gewaltsame Wiedervereinigung zwischen Taiwan und Festlandchina. Das ist nur eine Zwischenstation. Es geht um mehr. Es geht um globale Hegemonie. Dementsprechend das Auftreten Chinas. Nämlich nicht als Verbündeter Russlands, sondern als dessen Schutzmacht. Nebenbei setzt sich Peking an die Spitze der wachsenden weltweiten Opposition gegen die Vorherrschaft des Westens, schmiedet anti-westliche Bündnisse und betreibt die Entmachtung des Dollars als globale Leitwährung. Zu dieser anti-westlichen Wühlarbeit gehören zudem die diversen chinesischen Friedensinitiativen im Ukraine-Krieg. Im August dieses Jahres war beispielsweise in der Global Times, einem der offiziellen Presseorgane der chinesischen KP, zu lesen, Zitat, was die Ukraine-Krise betrifft, hat China immer auf der Seite des Friedens gestanden. Zitat Ende. 4 Monate zuvor telefonierte Xi Jinping mit Selenskyj und erklärte anschließend, eine Friedensdelegation nach Kiew entsenden zu wollen. Und im Februar 2023 legt die chinesische Führung ein 12-Punkte-Papier vor, in dem sie eine Waffenruhe und Friedensverhandlungen fordert. In Peking weiß man sehr genau, dass der Westen niemals auf eine dieser Initiativen eingehen kann und wird. Umso leichter fällt es, Frieden zu fordern. In Wirklichkeit aber dürfte die chinesische KP kein Interesse an einem Kriegsende haben. Schließlich spielt der Waffengang Peking in die Karten. Russland gerät mit jedem Tag weiter in die Abhängigkeit zu China und der Westen nutzt sich immer weiter ab. Was kann China also mit Blick auf den neuen Ost-West-Konflikt Besseres passieren? Strategie ist die Kunst, Kriege zu gewinnen, bevor sie begonnen haben. Das gilt nicht nur für Go, sondern auch für Chinas Welt- und Geopolitik. Das führt uns abschließend zu der Frage, welches der beiden Denkspiele das Überlegene ist, Schach oder Go? Eine Antwort darauf ist schnell gefunden, jedenfalls auf den ersten Blick. Denn aus klassisch europäischer Sicht muss Go als das überlegene Spiel gewertet werden. Zum einen, weil sich Go durch einen höheren Grad an Abstraktion auszeichnet. Denken wir nur an die Spielsteine. Wie wir gehört haben, streiten beim Schach verschiedene, konkret zu identifizierende Figuren miteinander. Dame gegen Läufer, Turm gegen Springer oder Springer gegen Bauer. Beim Go hingegen sind es völlig gleichförmige, bedeutungslose Linsen, die um die Dominanz auf dem Brett ringen. Zum anderen ist das Regelwerk beim Go wesentlich reduzierter als beim Schach. Die 3,5 Regeln, die das Geschehen auf dem Go-Brett einrahmen, legen den Spielern keinerlei Beschränkungen auf. Stattdessen betreffen sie nur die allergrundlegendsten Bestimmungen des Spiels. Das abwechselnde Setzen der Steine, das Kriterium, wie man gegnerische Steine fängt bzw. tötet und das Selbstmordverbot. Schach allerdings kennt gut ein Dutzend Regeln, die die Spieler in ihren Möglichkeiten beschneiden. Das fängt mit den vorgegebenen Bewegungen einer jeden einzelnen Figur an und endet mit Sonderbestimmungen wie der Rochade oder der Umwandlung eines Bauern in eine Dame, sobald dieser die gegenüberliegende Grundlinie erreicht hat. Und zum Dritten zeigt sich die scheinbare Überlegenheit des Go-Spiels darin, dass sich das Spiel der Könige problemlos in die Aufteilung der Himmelskarte integrieren lässt. Umgekehrt ist dies aber nicht möglich. Der Grund liegt auf der Hand. Die Taktik dient der Erreichung strategischer Ziele. Deshalb hat auch die Taktik ihren festen Platz auf dem Go-Brett, nämlich immer dann, wenn lokale Kämpfe um ein Gebiet ausgetragen werden. Denken wir diesen Sachverhalt zu Ende, kann sogar das Setzen eines einzelnen Steins im Go als ein ganzes Schachspiel gelesen werden. Doch trotz der vermeintlichen Überlegenheit des Go-Spiels gibt es für den Westen keinen Anlass, resigniert die Segel zu streichen. Immerhin wissen wir seit Hölderlin, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Um das Rettende zu erkennen, müssen wir nur genauer hinschauen. Dann ist es nicht mehr weit her mit der Überlegenheit des Go. Schach wohnt nämlich eine Dimension inne, die auf dem Go-Brett nicht darstellbar ist. Gemeint ist der Moment der Umwandlung. Sobald ein Bauer, also die wertloseste Figur im Spiel, unbeschadet die Grundlinie des Gegners erreicht, wird aus ihm die mächtigste Figur auf dem Brett, die Dame. Wenn man diesen Vorgang verstehen, reicht es nicht, ihn als profane Beförderung zu begreifen. Vielmehr artikuliert sich hierin eine tiefe religiöse, wenn nicht gar protoreligiöse Überzeugung. Ihr zufolge ist es jedem Menschen prinzipiell möglich, in einem historischen Moment über sich selbst hinauszuwachsen und so zum Helden, zur Lichtgestalt zu werden. Was diese Einstellung in der Realität bedeutet, das demonstrieren Persönlichkeiten wie Sokrates, Alexander, Napoleon oder Einstein. Es ist nicht übertrieben, wenn wir damit dem Schachspiel eine Dynamik attestieren, die man getrost als revolutionär bezeichnen kann und die dem Go-Spiel fremd ist. In jedem Turnister findet sich ein Marshallstab. Motivation und Innovation, im Guten wie im Schlechten, die beiden wichtigsten Merkmale europäisch geprägter Zivilisationen, sind Ergebnis dieser Weltsicht. Europa spielt also nicht nur deswegen Schach, weil wir kurzfristig und punktuell denken, sondern weil dem europäisch geprägten Geist klar ist, dass es in jedem historischen Moment zu einer Anomalie kommen kann, die ungeahnte neue Bestimmungen mit sich bringt. Dass der individualistische Westen die Taktik der Strategie vorzieht, ist Ausdruck einer Weltanschauung, die von der Unvorhersehbarkeit der Zeitläufe tief geprägt ist. Weshalb sich die Kompetenz des Westens auf den taktischen Moment konzentriert, also auf eine Lösung, die einen Konflikt ein für allemal aus der Welt schafft. Und genau hierin liegt die Überlegenheit des Schach gegenüber dem Go. Es kann ja sein, dass Go Schach so weit zu integrieren in der Lage ist, dass jede einzelne Linse einer ganzen Schachpartie entspricht. Jedoch sorgt die überlegene Taktik dafür, welche Farbe dieser Stein hat, wer also den Punkt macht, weiß oder schwarz, beziehungsweise westlich-christlich oder sinisch-konfuzianisch. Das alles mag in Anbetracht des scheinbar unaufhaltsamen Aufstiegs Chinas zur Weltmacht wie das Pfeifen im Walde klingen. Und in der Tat hat es den Eindruck, als sei die derzeitige Situation mit den taktischen Mitteln des Schachs nicht zu lösen. Erst recht nicht, wenn wir uns die Figuren vergegenwärtigen, die aktuell auf dem Brett stehen. Trotzdem ist nichts verloren, denn Geschichte ist nicht determiniert. Stattdessen kann sich der Gang der Dinge innerhalb kürzester Zeit grundlegend verändern. Viel braucht es dafür nicht. Eine Naturkatastrophe, das plötzliche Auftauchen einer Idee oder eines charismatischen Anführers, der binnen weniger Jahre vom Obdachlosen zum einflussreichsten und grausamsten Tyrannen der Neuzeit aufsteigt, dabei die alte Welt zerstört und unbeabsichtigt zum Vater einer neuen wird. Der westlichen Kultur eignet ein tiefes Wissen um diese Sprunghaftigkeit der Geschichte. Dementsprechend verfügt sie über einen viele tausend Jahre alten Erfahrungsschatz im Umgang mit solch unvorhersehbaren historischen Momenten. Und das heißt, der taktisch ausgerichtete Westen vermag die neuen Perspektiven und Chancen, die sich aus einer veränderten Lage ergeben, zu erkennen und zu nutzen. Er ist also heute schon darauf vorbereitet, wenn mal wieder ein historischer Wendepunkt ansteht. Wann das sein wird, ist selbstverständlich nicht vorherzusagen. Doch dass er kommen wird, steht außer Frage. Sobald es soweit ist, eröffnet sich für den Westen die nächste Chance, die verloren gegangene Balance zum eigenen Vorteil wiederherzustellen. Bis dahin aber scheint es angeraten, eine weitere Stärke des schachspielenden Westens gegenüber dem Go-sozialisierten China auszuspielen. Die Rede ist von der Eigenart der westlichen Taktiker, den Gegner möglichst genau kennenzulernen, um dieses Wissen schließlich gegen ihn zu wenden. Und das heißt, lernen wir Go zu spielen.
In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, hörten Sie heute den Essay Schach versus Go, der neue Ost-West-Konflikt von Parviz Amoghli. Auch diese Sendung ist auf unserer Webseite kontrafunk.radio als Podcast abrufbar.